Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Nordic Way. So machst du Skandinavien zu deinem Zuhause.
Na, das ist so eine Führung. Also ich habe so viele Leute kennengelernt, die, wenn man die so gesehen hat als erstes, dann hatte man den Eindruck, das sind völlig introvertierte, zurückhaltende Menschen. Und dann hat man die das erste Mal reden hören und dann dachte ich so, wow, was denn da für eine Persönlichkeit? Also gar kein großer äußerer Status, aber halt ein richtig hoher innerer Status, sage ich mal. Also da habe ich ganz viele kennengelernt, die so dieses, ja, wie so in sich ruhen hatten, so ein bescheidenes Selbstbewusstsein. Mhm. Und das waren dann oft Führungskräfte. Also wenn man irgendwo reingekommen ist in eine Firma, dann hat man nicht sofort gesehen, wer der Chef ist. Und dann habe ich auch im Studium dann gelernt, dass also Leitung ist ein ganz wichtiges Thema. Also man kann sogar seinen Doktor dort in Leitung machen, also Ledelse, also Führung würde man
Leadership
hier sagen.
Oder
genau, Leadership. Ja. Ja. Und da ist einer der ersten Prinzipien, die man denn dort lernt, nimm deine Leute in einem frühen Punkt der Entscheidung mit. Mhm. Ja, und da habe ich so gesagt, so wow.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wellenrauschen-Podcast. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe heute die liebe Antje Hüffner bei mir zu Gast im Wellenrauschen-Studio in Warnemünde. Antje ist Inhaberin von Nordic Way. Was sich dahinter verbirgt, darüber wollen wir heute sprechen. Und sie ist aber auch Business Coach, berät Selbstständige und Unternehmen. Das große Oberthema ist heute Skandinavien, die Liebe zu Skandinavien. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Antje.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Antje, dein erster Podcast oder hast du schon ein bisschen Podcast-Erfahrung über euren Podcast? Da werden wir heute noch drüber sprechen, aber warst du schon mal woanders zu Gast?
Ja, ich war auch schon woanders zu Gast, ja.
Okay.
So zwei, drei, vier, fünf Mal.
Ja. Oh, ja, okay, hast ja schon richtig, richtig Erfahrung. Ja, wir haben jetzt mal wieder typisches Winterwetter. Weiß gar nicht, ob das so typisch ist, aber so ein bisschen bläst der Wind draußen. Typisch Warnemünde. Wie ist es für dich, Antje? Ist es jetzt eigentlich die schönste Zeit, nach Skandinavien zu reisen? Oder sagst du, naja, aber im Sommer ist es auch gar nicht so schlecht?
Ja, also wenn man jetzt nach Skandinavien reist, dann ist das schon so ein Insider. Man muss dann schon dieses Graue auch lieben und dass es nicht so lange hell ist. In vielen Gegenden ist es genauso lange hell wie bei uns. Es ist so ein Mythos, dass man immer denkt, da ist immer dunkel. Nee, das ist erst weit im Norden. Ja, ansonsten ist der Sommer, der ist schon am schönsten. Oder auch das Frühjahr, lange hell und so. Ja. Aber wenn man dann gelernt hat, diese Gegend so sehr zu mögen, dann kann man auch diese Jahreszeit genießen, genau.
Wann bist du immer am liebsten da, wenn du es dir sozusagen aussuchen könntest? Ist das so im Frühjahr so oder auch im Sommer?
Ja, Sommer auf jeden Fall und irgendwie auch Winter, weil es eben doch man dann die Chance hat, den richtigen Winter zu erleben.
Ja, ja.
Ja.
Wie gesagt, heute das große Überthema Skandinavien. Wann und wie hast du denn die Region für dich entdeckt? Ist das schon länger her?
Also ich habe da so eine lustige Geschichte aus meiner Kindheit. Ich war wohl 8 oder so und habe gerne Skispringen geguckt. Und dann habe ich irgendwann, als ich dann, wahrscheinlich war ich dann doch schon 10, keine Ahnung, habe ich dann in der Zeitung mal so gelesen, dass das aus Norwegen kommt. Dass diese ganze Ski, also auch Langlauf und vor allem Skispringen, das kommt aus Norwegen und von da, oh, das ist ja cool. Was sind das für Leute?
Ja.
Seitdem bin ich irgendwie Norwegen-Fan und das hat sich dann durch viele andere Dinge so noch manifestiert. Also generell schon Skandinavien, eben auch so Schulsystem und die Ruhe, die Landschaft. Und ja, und als ich dann so richtig fiel mir diese Geschichte mit der Schanze wieder ein, als ich dann meine Wohnung in Kristiansand dort hatte und aus dem Küchenfenster heraus tatsächlich Ausblick auf eine Sprungschanze hatte.
Ach, das ist ja verrückt. Also ich kenne es tatsächlich auch noch vom Holmkollen und die ganze, also ich war selbst tatsächlich noch nicht da. Ich bin noch nicht weiter als bis Dänemark gekommen. Meine Frau, wenn die jetzt hier neben mir sitzen würde, die würde erzählen, die wurde als Kind immer mitgeschleppt von ihren Eltern, immer schön Norwegen, Schweden, Norwegen, Schweden jedes Jahr. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass sie jetzt nicht mehr mit mir da unbedingt hinreist. Aber sind das auch so ein bisschen auch die Menschen oder sind die auch eher so ein bisschen, naja, ich sag mal, nordisch unterkühlt?
Das ist tatsächlich so eine Mischung. Also die sind sehr entspannt, hat man immer wieder den Eindruck. Sie sind sehr hilfsbereit, wenn sie gerade sehen, dass irgendwie jemand aus dem Ausland da irgendwie struggelt, dann ist das so selbstverständlich, dass da unterstützt wird. Ansonsten, ja, sie werden gerne angesprochen, sie selbst sprechen nicht an. Insofern könnte man das sagen, nordisch unterkühlt, das trifft es auf jeden Fall. Muss man damit umgehen können. Mhm. Also ich fand das jetzt nicht irgendwie störend, ich kannte das ja auch nicht anders von da, wo ich herkomme. Ja, selbst Brandenburg, also ist irgendwie, nee, war jetzt nicht, also sie sind nicht unterkühlter, als ich es kannte.
Ja.
Und ja, andererseits auch, je mehr man in den Norden kommt, desto größer wird so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also wenn man so, ja, aus der DDR auch kommt, dann hat man so das eine oder andere Déjà-vu.
Ja, ist das so eine Art Familienzusammengehörigkeit oder so eine große Familie oder dass man dann, wenn man dann erstmal drin ist in diesem Kreis oder willkommen geheißen wird in diesem Kreis, was vielleicht auch manchmal ein bisschen dauert,
ja,
ne?
Ja.
Dass man dann aber so richtig ins Herz geschlossen wird?
Ja, da ist schon was dran. Also Familie, ja, auf jeden Fall auch so Gemeinschaft, so je mehr man in den Norden kommt und eben mit auch gelernt hat, unter schwierigen Bedingungen sein Leben zu führen,
ja.
Dann passt man eben aufeinander auf, so ungefähr.
Ja.
Also,
ja. Ja, genau. Vielleicht umschreibst du das so schön. Du hast es eben ganz kurz nochmal schon mal angesprochen, wollte ich nochmal so ein bisschen tiefer reingehen, dieses Thema, ja, was fasziniert dich an Norwegen jetzt speziell, beziehungsweise auch Thema vielleicht Natur, Landschaft, also ich sage immer, ja gut, die Fjorde so, ne, aber so viel, ein paar Berge, aber das ist es ja nicht nur.
Nee, es ist schon der Aufhänger, dass man dort eben tatsächlich steht und so eine Weite spürt und dieses Schroffe und Krasse, also das hat, ne, dass die Natur eben wirklich eine krasse Macht hat irgendwie. Da kann man sich ja ganz viel reinlegen. Das ist ja für viele der Zugang dazu. Und die Menschen, die passen aber auch zu dieser Umgebung. Die haben eine erfrischend phlegmatische Haltung gegenüber Problemen.
Ja. Erfrischend phlegmatisch, das gefällt mir irgendwie.
Ja, man hat eben gelernt, mit schwierigeren Bedingungen umzugehen und da ja, macht man gar nicht viel Ruß drum, so ungefähr. Also ich habe mich am Anfang meiner Zeit in Norwegen schon dann immer mal dabei ertappt, was so mein deutscher Geist jetzt so noch fabriziert. Und da sind die halt relaxter. Wenn es halt Dinge gibt, die, wo sie wissen, die können wir jetzt im Moment nicht ändern, naja gut, dann verwenden wir darauf eben auch keine Energie.
Das ist dann so.
Ja. Ne? Genau.
Ja, wir Deutschen, wir machen uns dann immer sehr schnell verrückt und geht wieder, das haben wir auch schon besprochen, geht das Kopfkino wieder an und warum das nicht geht und warum funktioniert es denn nicht? Also vielleicht sind die da ein bisschen entspannter. Du hast es schon gerade angedeutet, also ich sag mal, in Urlaub nach Skandinavien fahren ist ja nun wirklich nichts Besonderes mehr, aber dahin auszuwandern, ja, vielleicht schon, du bist, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, 2007 schon nach Norwegen ausgewandert, also bist jetzt wieder zurück, also ist jetzt nicht so, dass wir dich von Norwegen jetzt hier abgeholt haben, aber das waren ja dann doch, wenn ich richtig rechne, 8 Jahre gewesen, so roundabout. Ja, was war der Auslöser, was gab für dich den Anstoß, nach Norwegen zu gehen?
Ja, also interessiert hat es mich im Prinzip die ganze Zeit, also auch durch... Ja gut, Jugend und so weiter, da war das ja nur ganz weit weg, durfte man ja nicht hin, da habe ich jetzt darauf nicht viel Energie verschwendet auch.
Ja.
Aber dann irgendwann so, als die Welt dann offener wurde, hatte ich schon so Lust, das mal auszuprobieren auf jeden Fall. Und dazu kam dann, als man immer mehr gehört hatte, so ja, wie die Schule so funktioniert und dann habe ich ja auch dann meine Kinder bekommen, 2 Jungs, die jetzt schon erwachsen sind. Und wo ich dann schon gedacht habe, ja, man sollte vielleicht nicht zu lange warten, um das mal durchzuziehen. Und also ich war immer so offen dafür. Ich fand das jetzt hier nicht schlecht. Ich hatte auch meinen Traumjob in Frankfurt-Oder im Stadtsportbund, habe einen Turnverein geleitet. Und dann kam aber irgendwann, nachdem ich das 16 Jahre mit viel Spaß gemacht habe, wurde meine Stelle umstrukturiert. Ich sollte dann für viele Kindergärten in Frankfurt arbeiten, was wir vorher auch über einen Verein gemacht haben. Und da gab es halt so mehrere Aspekte, die mich gestört haben. Und bei meinem Partner waren ähnliche Dinge, die nicht ganz so gepasst haben. Und da haben wir gesagt, also eigentlich, ehe wir uns jetzt hier ja kaputt machen, so, weil wir nicht mehr und auch traurig sind, dass wir nicht mehr so für unseren Verein da sein können. Und dann verstehen die nicht, ja, wir sind ja da, aber ihr habt doch keine Zeit. Jetzt ist der Punkt, jetzt weg. Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt sollten wir weggehen. Ne, damit man das schlechte Gewissen nicht hat und sich irgendwie gerne zerteilt und dann vielleicht noch 120 Stunden die Woche arbeitet oder so. Ja, und es hätte aber auch Dänemark oder Schweden werden können. Und dann haben wir aber eine Stellenannonce gesehen oder zwei Stellenannoncen in einem Turnverein für einen Cheftrainer und für einen sportlichen Leiter. Mhm. Ja, und das war es dann auch. Der Ruf, dann sind wir nach Kristiansand ausgewandert.
Ja, Kristiansand, wo liegt das?
Ganz im Süden.
Ja.
Also ich wollte mal gerne in den Norden, aber im Süden war es dann auch schön.
Ja, okay. Also okay. Also war dann so ein bisschen diese Verbindung mit dieser Stellenausschreibung, die dann da war. Und dein Mann, habe ich jetzt richtig verstanden, der hat dann quasi dort auch als Trainer und du auch Übungsleiterin oder sportliche Leiterin, wenn ich es richtig gelesen habe, gearbeitet. Kanntet ihr die Region vorher schon oder war das relativ Neuland?
Na, bis dahin waren wir öfter im Urlaub gewesen in Norwegen und sind Kristiansand eigentlich immer vorbeigefahren, so nach dem Motto, ist zu weit im Süden, ist nicht so interessant.
Ja,
und haben dann aber gelernt, dass es doch eine schöne Gegend ist, wo alles da ist und ja. Mhm.
Was waren die ersten, sagen wir mal, Hürden oder Herausforderungen, als ihr dort ankamt direkt? War das die Sprache oder natürlich mussten die Jungs auch dann erstmal in die Schule irgendwie, die mussten sich einfinden, der Job, was waren so die Herausforderungen?
Ja, komischerweise gab es gar keine. Also mein ältester Sohn ist in Frankfurt geblieben, der ist nicht mitgekommen. Mhm. Das war eine Herausforderung, haben wir aber auch gut hingekriegt soweit. Mein Kleiner kam in die 7. Klasse, der hat die Sprache recht easy gelernt. Er kam in so eine Auffangschule, wo viele Ausländer waren, wo man das ganz behutsam gemacht hat mit der Sprache und trotzdem auf jeden Einzelnen aufgepasst hat. Okay, du bist jetzt so und so weit, du kannst jetzt weitergehen in die nächste Klasse. Und dort wurde viel sich bewegt, viel Fußball gespielt, Mathe und Norwegisch hatten die. Und man hat aufgepasst, wer wie weit ist. Also er wurde denn zum Beispiel nach 4 Wochen in die nächsthöhere Klasse gebracht und nach 8 Wochen hat man ihm gesagt, okay, jetzt kannst du in eine normale Schule gehen.
Ja.
Weil wir haben als Deutsche schon Vorteile, da ist die Sprache nicht so schwer. Mein Partner und ich, wir hatten auf dem gleichen Campus 3 Stunden pro Tag, auch Norwegisch in einer total coolen Klasse, ein bisschen zu viel, um das gut zu lernen, aber eine tolle Truppe, um Gemeinschaft aufzubauen.
Ja.
Und wurden ansonsten reingeschmissen, und hatten eben auch schon, also haben mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet und es kam irgendwie so. Die waren auch sehr tolerant, die haben irgendwie gemacht, was man ihnen sagt.
Ja.
Also es hat gut hingehauen. Unser Geschäftsführer hat sich um unsere Wohnung gekümmert. In der Wohnung waren wir tatsächlich die ganzen 8 Jahre. Die Vermieter waren nämlich sowas wie Ersatzgroßeltern denn für meinen Sohn. Also das hat sich total gut. Also wir haben kein Haus gekauft in Norwegen, was man normalerweise macht. Weil dieses Mietverhältnis so also entspannt und auch sehr preiswert war. Ja,
ne, man denkt aber immer, dass in den Ländern, da gibt es nur Häuser zum Kauf und es gibt gar keine Miete, aber gibt es das auch?
Ja, doch, so eben so eine privaten Mietverhältnisse. Also es gibt keine großen
Wohnungsbaugesellschaften.
Keine großen Wohnungsbaugesellschaften, genau. Das gibt es nicht, aber privat wird viel vermietet, so normalerweise an Studenten. Also das waren 2 alte Leutchen, die haben halt also unten wohnten die, oben haben sie halt vermietet an Studenten normalerweise. Mhm. Und dann kam der Geschäftsführer, dann hat in der Zeitung dann annonciert, ja, hier für ein deutsches Paar, Trainer, suchen wir eine Wohnung. Und da haben die sich gesagt, ey, cool, dann vermieten wir doch mal. Das dauert dann ein bisschen länger wahrscheinlich, hoffentlich. Und wir müssen nicht jedes Jahr das Bad renovieren. Ja, und da waren wir dann tatsächlich die ganzen 8 Jahre, ja. Ja, und von daher hatten wir gar keine so eine großen Probleme. Ich habe mir auch immer überlegt, so dieses Einwandern jetzt dorthin, die Bürokratie. Also wir hatten durch den Geschäftsführer, der selber auch aus Luxemburg eingewandert war vor Jahren, ganz viel Unterstützung. Und ich habe so gedacht, wahrscheinlich wäre innerhalb von Deutschland umzuziehen komplizierter.
So. Ja, wahrscheinlich, klar.
Das Einzige war, was für uns schwierig war, wir haben uns gedacht, jetzt leben wir hier sehr entspannt Und dadurch, dass wir im Sport tätig waren, war das gar nicht so. Weil die Norweger sind tatsächlich sehr, also wenn es an Sport geht, sind die extrem leidenschaftlich. Auch hier so viel Déjà-vu, was DDR.
Auch da wieder?
So. Ja. Ja, ganz, ganz krass. Also die Kinder machen alle drei Sportarten und das ist so, ne, da wird sich erst extrem spät spezialisiert und alle gleich und so und so. Und also da war so ein merkwürdiger Geist, weil die Vorgängerin von uns war eine Trainerin aus Rumänien. Mhm. Und da musste ich gegen so einen, ich hatte so einen, gegen so einen sozialistischen Geist angekämpft, so, wo ich so dachte, hä, wo bin ich hier eigentlich?
Die alle stramm gestanden in einer Reihe, so nach dem Motto.
Ja, so ungefähr. Und die fanden das auch noch gut, so einige. Ne? Mhm. Also da war in dem Verein ganz komische Stimmung. Das war so meine Herausforderung. Andere hatte ich eigentlich gar nicht.
Aber es ist total spannend, nochmal dieser Vergleich mit der DDR. Ich meine, man will ja da nun nicht wieder den Sozialismus einführen. Ich bin ja da auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich will das auch nicht wieder zurück, um Gottes Willen. Also nicht falsch verstehen. Aber es gibt ja so bestimmte einzelne Aspekte, wenn wir jetzt wieder beim Sportsystem der DDR sind. Ja. Es hat ja einen Grund gehabt, hat auch andere Gründe, warum die erfolgreich waren, aber warum die so erfolgreich sind und vor allen Dingen, warum die Norweger im Sport so erfolgreich sind. Kam das so durch, auch so ein bisschen durch?
Ja, ein bisschen. Also die Gründe sind komplett anders. Also es gab kein Regime irgendwie, wo Leute jetzt ausgewählt wurden für irgendwas. Das ist ganz im Gegenteil. Also bei uns sollten die sich ja früher schon spezialisieren in der dritten Klasse oder so. Ja. In Norwegen, nein, um Gottes Willen, bevor du 15 bist, denk nicht dran, so ungefähr. Also das ganze Gegenteil. Aber dass man eben sich so viel bewegt, dass man so viel Energie hat, dass es, ne, wenn wir hier gesagt haben, okay, es ist Freizeitstress, wenn die Kinder zwei Sportarten machten, dann wurde denen von allen Seiten abgeraten. Dort war es völlig normal, dass die halt vom Turnen zum Handball direkt gingen und natürlich wurde irgendwie noch Fußball gespielt und natürlich wurde am Wochenende auch noch Ski gelaufen und so. Ne? Ja. Das war so, das, da hat niemand darüber, also das war völlig in Ordnung so. Aber der Stellenwert, den der Sport hat, also so, ne, es war
gesellschaftlich.
So wichtig, ne, also sehr, sehr wichtig. Das war das, was mich so erinnert hat. Also auch, dass im Fernsehen ein ganzes Wochenende lang alle möglichen Sportarten so gezeigt wurden, ne. Mhm. Hier ist es jetzt so, merkt man, es sind halt die, wo die Einschaltquoten, wo irgendwie Geld zu verdienen ist.
Na, Skispringen, Biathlon.
Da denkt man so nicht dran, da wird alles Mögliche gezeigt, so, ne, Hauptsache, und da müssen nicht mal Norweger dabei sein. Nö, wenn das irgendwie eine Relevanz hat, dann kann man das gucken. Ja. So ungefähr.
Ja.
Ja, also so, insofern so eine sehr natürliche Hinwendung zum Sport im Prinzip. Eigentlich schön.
Ja, total schön. Ob man sich dann nun später oder früher spezialisiert, okay, das ist wahrscheinlich dann letztendlich auch Ansichtssache der Förderung. Ich stelle mir bloß immer vor, bei meinen Töchtern zwei, wenn ich jetzt schon, wenn die zwei Sachen haben in der Woche, da drehe ich schon durch oder wir, weil wir sind ja eigentlich nur am Organisieren und also eigentlich nur am Fahren. Und wir sagen schon, also zwei ist einfach mal das Maximum. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, die würden jetzt noch drei Sachen, Musikschule, Instrument lernen und noch zwei Sportarten, da drehst du doch am Rad irgendwann. Aber okay.
Ja, das ist jetzt wieder so, was auch so ein besonderes Merkmal dort oben ist. Diese Dinge haben so einen hohen Stellenwert. Und wenn jetzt ein Elternteil, egal in welcher Position, auch ob selber Unternehmer oder ob Führungskraft, wie auch immer, wenn man da plausibel sagt, also mein Sohn, meine Tochter hat das, das, das und da fährt er alleine hin, okay, aber da und da muss ich den hinfahren, dann wird jeder sagen, ja, okay. Ist wichtig.
Ja, klar. Na, weil der allgemeine Stellenwert so hoch ist und das einfach auch so anerkannt irgendwo ist. Ne?
Einmal Freizeit, Familie und einmal Sport. Das sind alles drei große, wichtige Sachen. Ohne die halt, man sagt, funktioniert die Wirtschaft auch nicht.
Ja, na, weil es die Grundlage ist. Und ich glaube, da sollten sich einige in Deutschland auch nochmal eine Scheibe von abschneiden, gerade was die Planung und die Politik betrifft. Da, das sage ich ja auch ganz klar. Wir hatten ja hier öfters schon im Wellenrauschen-Podcast Menschen zu sitzen, die sich beileibe nicht die DDR zurückwünschen, aber die sagen gerade, was das Thema Bewegung auch schon im jungen Alter, also in der Kita betrifft, dass das einfach stärker forciert und gefördert werden müsste in jeglicher Hinsicht. Und wir brauchen ja bloß auf die Statistiken gucken in Deutschland, wie immer mehr dicke Kinder es gibt. Das ist einfach so. Und ich glaube, da haben die jetzt nicht, würde ich jetzt vermuten, so die Probleme
mit. Nee. Sie sind natürlich auch Teil der westlichen Welt. Also im Ansatz ist das auch alles da, die Probleme. Aber es weiß Gott, nicht so ausgeprägt.
Ja, krass. Ich wollte noch einmal auf dieses ganze Thema, ich weiß gar nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber wir werden mal sehen, dieses ganze Thema Dass ja immer gesagt wird, in Skandinavien oder auch speziell in Norwegen, Thema Schule, das hast du ja eben schon so ein bisschen erklärt, aber auch Thema Gesundheitsversorgung sind so super gut und wahrscheinlich kann man das auch nicht über einen Kamm immer alles scheren, aber wie sind da so deine Erfahrungen gewesen, so generell?
Na, Schule ist auf jeden Fall sehr viel entspannter. Also mein Sohn war total froh, sagte auch so, Mathe mochte er nicht ganz so. Und sagte dann so in der 7. Klasse, ach, was die hatten, das hatte ich alles schon. Ne? Okay. Konnte sich auf die Sprache konzentrieren. Also die machen weniger Stoff. Es gibt doch erst ab der 8. Klasse Zensuren. Das war für mich so ein Gamechanger. Ich war schon absolut der Verfechter von Zensuren müssen sein, damit man weiß, wo man steht und so. Und dort habe ich gelernt, nee, die Lehrer schaffen das noch in der 7. Klasse, die Schüler zum Lernen zu motivieren. Ohne Zensuren. Und dann hat das bei mir auch so, ne, hat eine Weile gedauert, so ein Lernprozess. Das ist ja ein richtiges Lernen. Mhm. Ne? Also Lernen, was nicht für eine Zensur passiert, sondern ja, weil, ne, also die mussten ja dann irgendwas anderes finden.
Naja, um die den ist ja mehr so intrinsisch. Also worauf habe ich auch Bock
genau,
so, ne? Also
genau,
mehr
genau.
Nach auch mehr Interessen. Waren die Klassen da auch kleiner oder?
Ja, doch, das ist auch, also hier sind sie ja manchmal jetzt auch schon ziemlich klein, aber es gibt da eine Kinderschule, die geht bis zur 7. Klasse, die sind meistens sehr, sehr klein, da gibt es auch ganz viele, also so, dass man da auch keine langen Wege hat, wobei das hier hat eben auch noch kommunale Unterschiede, also wenn man jetzt da auf irgendeinem Dorf wohnt, dann ist sowieso immer alles klein. Und dann gibt es so 8. bis 10. Klasse, sind immer noch alle zusammen. Und da ist dann aber der Einzugsbereich größer. Da werden dann mehrere Kinderschulen quasi zusammengefasst. Und da gibt es dann auch Zensuren. Und von da aus geht man dann an die weitergehende Schule. Und da kann man sich halt überlegen, okay, will ich jetzt Abi machen? Will ich Abi mit einer Spezialisierung machen? Oder will ich einfach nur einen Beruf lernen? Und dann kann ich das auch an der Schule machen. Und das war für mich so, bei meinem Sohn damals so, das war ein richtig cooles Feeling. Das war eine neue Schule. Die hatten dann so, die nennen das Linie, ne? Also Haus, also Handwerkslinie, Friseurlinie, Restaurantlinie. Und diese, die hatten dann riesig große Werkstätten im Keller und so. Und die Restaurantschüler, die haben quasi dann für die ganze Schule auch das Essen gekocht und so.
Okay. Also wie Berufsschule, also nur so duale Ausbildung?
Keine duale Ausbildung, also waren keine Firmen da, also keine, ne? Also
die waren nicht mit involviert.
Dual nicht. Aber also sie haben quasi das Gefühl, sie gehen nach wie vor zur Schule, aber machen viel praktische Arbeit.
Okay. Ist dein Sohn dann auch dort bis zum Abschluss gekommen oder seid ihr vorher zurück?
Nee, wir sind, also er hat dort Abi gemacht und ist dann von da aus zum Studium in die USA gegangen.
Und der hat's ja gut. Oder je nachdem, wie man es nimmt. Ob du es gut hast, damit weiß ich nicht.
Ja, ich habe das dann akzeptiert. Ich habe ihm sogar noch den Tipp gegeben, ja, du, bis zum Jahr davor wurden die Studenten, die in die USA gehen, erst ab dem 2. Jahr gefördert. Plötzlich erschien dann der Erlass, okay, wir möchten, dass unsere Schüler ins Ausland gehen und Norwegen repräsentieren. Wir fördern das vom 1. Jahr an.
Dann ging es doch recht schnell, ja?
Ja.
Okay. Weiß ja nicht, ob du das jetzt so, ob du darüber sprechen magst, aber gab es dann einen bestimmten Auslöser, dass ihr gesagt habt, ihr geht dann wieder zurück? Hat sich das dann auch wieder beruflich so ergeben? Oder also auf jeden Fall bist du wieder zurückgekommen dann 2015?
Ja, also es gab ein paar Veränderungen. Für mich soweit ohne große Zerwürfnisse. Also ich habe mich partnerschaftlich neu orientiert. Kannte ich aus meiner Schule, aus der EOS in Stralsund. Und mein Mann jetzt, der ist Beamter hier in Rostock. Deswegen bin ich wieder in Rostock gelandet. Ich war früher schon mal hier, als ich eingeschult wurde.
Okay, gut. Also jetzt bist du dann wieder zurückgekehrt. Und das war ja 2015, jetzt müssen wir mal gucken, großen Sprung, oder ich frage einfach mal, was passiert dann, weil bis Nordic Way ist es ja dann noch ein Stück hin gewesen.
Ja. Ja, na, wie man es nimmt. Also ich hatte natürlich damals dann geguckt, was gibt es hier in Rostock, was mit Norwegen zu tun hat, und da habe ich das Baltic Training Center gefunden. Also von daher, und ich habe dann aber erst mal 1,5 Jahre normal gearbeitet, hier ganz in der Nähe, Sportschule Yachthafen, Elternzeitvertretung habe ich gemacht, um erst mal überhaupt wieder so ins deutsche Arbeitsleben reinzukommen. und hatte aber dann schon den Plan gehabt, okay, ich möchte was mit Coaching machen und gerne was mit der Unternehmenswelt, weil mich das eben in Norwegen dort so fasziniert hat. Also im Sport zwar nicht ganz so, aber so ansonsten in der Wirtschaftswelt hat mich das schon sehr fasziniert, nach welchen Gleichheitsprinzipien die dort führen und ihre Betriebe, ihre Firmen organisieren. Ja. Und ja.
Da würde ich schon mal einhaken wollen, ja. Da können wir ja später nochmal Richtung Hügge, was sich dahinter verbirgt dann. Aber was hat dich da oder wie hast du das dort mitbekommen? Was hat dich daran so fasziniert, wie die in Unternehmen unter anderem führen?
Ja, na, das ist so eine Führung. Also ich habe so viele Leute kennengelernt, die, wenn man die so gesehen hat als erstes, dann hatte man den Eindruck, das sind völlig introvertierte, zurückhaltende Menschen. Und dann hat man die das erste Mal reden hören und dann dachte ich so, wow, was denn da für eine Persönlichkeit. Also gar kein großer äußerer Status, keine Statussymbole, nichts, aber halt ein richtig hoher innerer Status, sage ich mal. Also da habe ich ganz viele kennengelernt, die so dieses, ja, wie so in sich ruhen hatten, so ein bescheidenes Selbstbewusstsein. Mhm. Und das waren dann oft Führungskräfte. Also wenn man irgendwo reingekommen ist in eine Firma, dann hat man nicht sofort gesehen, wer der Chef ist. Also gibt so verschiedene Dinge. Ich war dann eine Zeit lang auch selbstständig. Ich habe dann irgendwann im Verein aufgehört und bin dem Ton aber treu geblieben und habe dann das ehrenamtlich gemacht und habe dann nochmal studiert und habe mich dann selbstständig gemacht mit Personalvermittlung. Ja. Hatte deswegen auch Kontakte zu mehreren Firmen und da habe ich das jedes Mal so mitbekommen.
Das war noch in Norwegen?
Das war in Norwegen, ja, okay. Noch, genau. Mhm. Und habe ich das immer so mitbekommen, wie ruhig die so, ne, und wie ruhig die alles machen und wie sehr die sich beraten auch. Also, und habe ich auch im Studium dann gelernt, dass, also Leitung ist ein ganz wichtiges Thema. Also man kann sogar seinen Doktor dort in Leitung machen, also Ledelse, also Führung würde man
Leadership
hier sagen.
Leadership oder?
Genau, Leadership, ja. Und da ist einer der ersten Prinzipien, die man denn dort lernt, nimm deine Leute in einem frühen Punkt der Entscheidung mit. Mhm. Ja, und da habe ich so gesagt, so wow.
Offenbarung,
ja.
So, ne?
Ja, ja. Ja. Man geht mit Zielkonflikten offen um und es wird eben dazu angeregt, auch Meinungsverschiedenheiten sehr offensiv anzugehen, all diese Dinge und einander gut spielen, alles so eine Sachen. Und ich kannte dann eine deutsche Dame, die dort gearbeitet hat in einem Betrieb und die sagte, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, ich habe mich krank gemeldet und dann höre ich nur, ja, ist in Ordnung, ruh dich aus.
Ja.
Und sie hat jetzt irgendwie erwartet, dass irgendwie Stress kriegt oder so. Also da gibt es so mehrere Dinge, die so ruhiger laufen. Und dann nochmal im Zusammenhang mit der Schule. Also es wird in der Schule halt viel weniger Stoff durchgenommen, es wird weniger Druck gemacht und am Ende, spätestens wenn die mit dem Studium fertig sind, dann können die alles, was sie brauchen und sind ja extrem erfolgreich wirtschaftlich. Und das liegt ja nicht nur am Öl.
Ja, ja,
ja. Also das ist so das und genau. Und das ist halt das mit der Hügge. Also damals hatte ich von dem Begriff, ja, hügelig, gemütlich und so kantig. Das ist so in der Reflexion im Nachhinein entstanden, weil als ich angefangen habe, denn als Unternehmensberaterin habe ich denen schon immer erzählt, auch von den Wikinger-Gesetzen und so und von ein bisschen entspannter und ein bisschen mehr mitnehmen die Leute, dann geht es besser, so ungefähr. Mhm. Aber hatte noch nicht so diese Begrifflichkeit, das kam erst mit der Zeit.
Ja, du hast dich ja dann auch weiterentwickelt als Coach und dann zurück in Deutschland, mehr dann auch weiter Richtung Coach und quasi auch Business Coach, Unternehmensberaterin gearbeitet. Das war dann so dein Weg?
Ja, genau. Also ich habe dann mich auch gegen alle Bedürfnisse dann entschieden, tatsächlich nach den 1,5 Jahren Sportschule Yachthafen mich selbstständig zu machen und also in Richtung Unternehmensberatung für kleine und mittelständische Unternehmen, was so halt Führung und Zusammenarbeit angeht, Mitarbeiterbindung und so. Und ja, wenn ich da am Anfang so erzählt habe beim Netzwerken, dann wurde ich immer schon noch ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich dann sowas gesagt habe. Ja, die soziale und die wirtschaftliche Komponente der Arbeit, die sind keine Gegensätze.
Ja.
Okay.
Ja.
Wie
ja.
machst du das? Wie geht das?
Also das war dann zu der Zeit, was ich so 2017, 2018 oder so, dann noch, ja zumindest hier in unseren Breitengraden, ja noch Neuland. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Okay. Gut, und jetzt kommen wir vielleicht mal den Bogen zu Nordic Way spannen. Da hattest du wahrscheinlich ein Angebot oder es hat sich was aufgetan, eine Möglichkeit, das Unternehmen zu übernehmen,
ja.
21, also wie so eine Art Nachfolge?
Ja, ja, so ungefähr, genau. Also erstmal ist das tatsächlich, als ich dann selbstständig mich gemacht habe, also mein erster Auftraggeber gewesen, jetzt nicht als Unternehmensberatung, aber dort waren Leute, die Norwegisch lernten und die dort einen Job haben wollten und ich habe da halt mitgeholfen, dann so als Jobcoach sozusagen, dass die sich dort in Norwegen bewerben konnten.
Ja.
Ja, und da bin ich auch die ganze Zeit immer noch mal ein bisschen so mit drin gewesen. Ne? Also hatte dann irgendwann dann doch gute Firmenkunden, aber so damals halt, wie Baltic Training Center hießen sie, da war ich relativ oft immer noch involviert.
Ja.
Und habe dann auch die als Firmenkunde gewinnen können und haben wir auch dort Mitarbeiterbindungs ja, Dinge gemacht und Führung und also Beratungen gemacht. Und genau, 21... Durch Corona war das dann so, dass mein Vorgänger nicht mehr so den, ja, er hatte nicht so richtig mehr den Drive. Die hatten auch noch mehrere andere Firmen und das, ja, Interesse war nicht mehr so groß. Also das hatte er mir mal so im Nebensatz gesagt und dann haben mich die Mitarbeiter dann angesprochen, sag mal, kannst du das nicht übernehmen, so ungefähr.
Ja.
Ja, und dann habe ich ein bisschen überlegt und dann habe ich es übernommen.
Gut, aber eigentlich war es ja, ich hätte bald gesagt, naheliegend, aber es passte schon mit in dein Profil. Ne? Letztendlich war es bloß dann jetzt ein, du warst jetzt nicht mehr so quasi solo-selbstständig, also hast ja vielleicht auch schon Mitarbeiterinnen gehabt, aber du hast dann mehr Verantwortung tragen müssen,
ja,
ne? Oder eine andere Verantwortung.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war dann schon... Man kannte vieles, also ich habe ja im Turnverein, sowohl in Frankfurt als auch in Christiansand, war ich ja auch Führungsperson. Aber es ist schon nochmal was anderes, weil ich hatte mir die Leute ja nicht selbst ausgesucht. Die
ja,
waren
klar.
Ja da.
Ja.
Ich habe die aber alle übernommen und es war schon so ein bisschen auch, ja, die Wachstumsschmerzen am Anfang.
Ja, klar.
Klar. Ne?
Das ist
also,
ein Prozess, ne?
Und aber alles so haben wir es... doch alles recht gut gelöst. Also wir sind jetzt ein gutes Team aus, ja, wir sind wir 6 Leute in 4 Ländern irgendwie so.
Cool. Ja.
Und ja, und ich sehe ja auch den Zusammenhang gegen, also mit dem, was ich mache als Coach noch und mit dem, was wir dort machen. Also wir helfen nach wie vor Leuten, die auswandern wollen, dabei im Norden halt gut anzukommen, vorwiegend Schweden und Norwegen.
Mhm.
Und hier und da kommt auch mal jemand nach Finnland oder Dänemark.
Verirrt sich nach Finnland, ja.
Mhm. Ja, genau.
Also genau, also vielleicht kannst du es kurz mal umreißen, wenn man jetzt mal diesen großen Prozess auswandern oder jemand möchte dort arbeiten, dort Fuß fassen, da unterstützt ihr, also wie unterstützt ihr, was habt ihr für Angebote?
Ja, also wir machen sehr individuelle Angebote, nach dem Motto, wo steht derjenige, wie ist der sprachlich drauf, welches Sprachniveau braucht derjenige tatsächlich und wie lässt sich das in den individuellen Plan und den individuellen Arbeitsablauf der Personen eingliedern. Wir haben da mehrere Kursangebote, weil Sprache ist natürlich das, was am längsten dauert. Wir helfen aber auch durch Jobcoaching und so weiter nach wie vor dabei, einen Job zu finden und auch bei allem, was so Behördendschungel ausmacht, was ja eben doch da ist. Das machen wir. Diese große Vision, die ist eher so, dass wir sagen, okay, das skandinavische Lebensgefühl. Also deswegen auch das, was ich mache mit den Unternehmen, die ich berate, ne, dass ich auch da sage, okay, ihr könnt euch hier euer eigenes skandinavisches Feeling aufbauen, wenn ihr das mit der Führung richtig angeht. Und was noch eine Sache ist, die wir gerne etablieren möchten, die so in Anfängen steckt, dass wir auch Unternehmen helfen, die Geschäft aufbauen wollen in Skandinavien.
Ja, ah, okay.
Ja, weil die können ja auch, ne, also ein bisschen kultureller Input schadet nicht, wenn man vorher weiß, wie die so ticken und ein paar Broken in der Sprache, das eröffnet noch eine ganz andere Welt.
Okay, wenn ich das mal zusammenfasse, das eine sind sozusagen die einzelnen Steps, die man quasi ja im besten Fall immer durchläuft. Sprache lernen, also Sprachkurse, Eingliederungshilfe, wie auch immer man das nennen mag, also Hilfe bei der Wohnungssuche, also bürokratische Hürden zu nehmen. Und das andere ist eher so das Mindset, sozusagen das skandinavische Mindset zu vermitteln an die Unternehmer, sozusagen.
Genau.
Ja. Mhm. Was kommen da für Leute zu euch so? Also jetzt zu Nordic Way sind das, also was haben die für, also für eine Motivation auch vielleicht auch auszuwandern? Wollen die da einfach arbeiten und Geld verdienen und oder steckt da auch mehr so ein Gefühl auch hinter oder ist das ganz unterschiedlich?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt durchaus Leute, die wir auch, denen wir nahelegen, das nicht zu machen. Wenn wir so hören, okay, ich will hier nur weg.
Ja.
Ja, also da frage ich dann weiter. Oder auch meine Kollegen, ne, okay, warum willst du weg? Und ne, wenn dann so eine Sache kommt, so wie, naja, Ausländer und so weiter, dann sagen, okay, das hast du dort oben noch in größerem Maße.
Ja.
Dann würde ich da oben nicht hingehen.
Ja. Also ist das so ein bisschen, Klischee? Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so ein bisschen medial. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da mal Aufklärung schaffen, so dass ja, viele Menschen, die unzufrieden in den letzten Jahren hier waren, dann sagen, ich packe meine Koffer generell, also ich will raus. Und ja, Skandinavien ist dann auch immer so gleich der erste Impuls.
Nee, das sehe ich eher nicht so. Also es gibt diese Leute, ja, aber die kommen bei uns irgendwie nicht an oder die machen verschwindend geringen Teil aus. Also es gibt sicher die, die sagen, okay, einfach nur weg. Die gehen dann aber auch vorwiegend in den Süden. Mhm. Das habe ich auch schon so gehört. Ansonsten sind tatsächlich so 90% der Leute, die zu uns kommen, die haben irgendwie so ein Feeling, Fable für Skandinavien tatsächlich.
Vielleicht haben sich immer gehabt.
Haben sich auch schon für ihr Land entschieden. So. Also das ist auch das, was wir denn gerne entdecken möchten, weil es gibt eben doch schon ein paar Sachen, die nicht ganz so, ne, die eben nicht ganz so gewohnt sind, wie wir es machen und ne, wie. Ja, womit man denn klarkommen muss und da möchten wir denn schon, dass die Leute auf sowas auch vorbereitet sind.
Ja.
Ja, also 90% oder also mindestens 90%, die zu uns kommen, die haben so ein Skandinavien-Fable.
Hat man da den Eindruck, das wird mehr oder von euren Kunden jetzt oder ist das so, also ihr wachst natürlich auch, das will ich damit jetzt nicht sagen, aber oder ist das?
Also ich habe keine beweisbaren Zahlen jetzt so, wenn ich immer mal reingucke, wie viele wandern nach Skandinavien aus, dann sehe ich da seit Jahren die gleichen Zahlen.
Ja.
Das sind immer so jedes Jahr um die 5000 Leute, habe ich mal gehört. Und davon gehen 3500 nach Schweden und 1500 nach Norwegen.
Ja.
Das sind so Zahlen, die sich natürlich mit allen Abweichungen relativ konstant schon über 2 Jahrzehnte oder so halten.
Ja, aber da noch einmal nachgefragt, was für eine Motivation haben die Leute mit meistens ja dann auch mit ihrer Familie? Das ist ja dann wohl auch gut durchdacht. Das sind jetzt keine Spinner, die irgendwie sagen, Deutschland ist doof, das politische System gefällt mir, das geht mir alles auf den Geist hier, deswegen, sondern es ist ja alles gut durchdacht und mitunter ist es dann vielleicht dann doch auch die Hoffnung auf ein besseres Leben, ein anderes Leben, ein anderes Lebensgefühl und vielleicht auch einen Job, der anders bezahlt ist, wobei die Lebenshaltungskosten sind ja auch andere dort oben. Was wird da so an euch herangetragen?
Na, das Allermeiste, was auftaucht, ist tatsächlich ruhiger Leben.
Ja.
Ne, also ein bisschen ne, also Natur, Freiraum, nicht so einen stressigen Job. Sich ein bisschen mehr ruhig einrichten zu können, ne, die klassische Work-Life-Balance.
Stressfreier.
Und da wird auch drauf geachtet, das ist schon, das passt schon.
Das passt schon.
Gibt Ausnahmen natürlich, aber es passt.
Erlebt ihr auch, dass dann viele wieder zurückkommen oder ist das, geht das an euch quasi vorbei in eurem Geschäft quasi? Oder,
naja, die Rückmeldungen, also wir reden immer, ey Leute, gebt uns Rückmeldungen, egal wie die sind, wir können das gebrauchen.
Mhm.
Das macht, ist normal, wenn es so ist, haben die Leute ihren eigenen Kopf und dann passiert nicht so viel. Die meisten bleiben da. Hier und da passiert es, dass jemand zurückkommt. Das hat dann meistens familiäre Gründe, dass irgendwie Eltern gepflegt werden müssen oder irgendwie so.
Ja, okay. Dann hast du aus deinen Erfahrungen als Auswanderin, aber auch als Coachin ein Buch geschrieben. Das ist, glaube ich, jetzt, wann ist das erschienen?
Ja, Ende 21.
Ja, ich kann mich daran auch noch erinnern, weil du da auch was gepostet hattest. Das nennt sich die Wikingerinnen Methode Unternehmenserfolg auf Skandinavisch. Da spielt wahrscheinlich das Hygge-Prinzip auch so ein bisschen immer wieder mit rein. Das, was du schon erklärt hast, aber vielleicht kannst du noch mal 2, 3 Sätze zum Buch sagen.
Ja, also ich habe irgendwann auch, also schon während ich in Norwegen war, habe ich mitbekommen, dass die Wikinger immer dort noch irgendwie eine Rolle spielen. So in, wenn es so um Traditionen geht, ne, zum Beispiel, warum man dort so viel Alkohol trinkt zu bestimmten Anlässen, dann heißt es immer, ja, wir sind so noch von den Wikingern und so. Aber auch viele andere Dinge, wenn es darum geht, den Erfolg zu erklären, dann kommt immer wieder mal dieses Wikinger-Thema ins Spiel. Und da habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt und habe dann festgestellt, hey, da sind tatsächlich gute Parallelen, also auch so nach dem, so wie Führung heute betrieben wird, dass man sich halt kümmern soll um seine Leute und denen, ne, Freiraum geben soll, schöne Dinge machen soll, so ungefähr.
Ja.
Und dann diese 7 Möglichkeiten, sei mutig. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist genau das, was ich immer meinen Kunden erzähle. Das passt ja total gut.
Ja.
Und so habe ich dann mehr darüber dann geforscht, kann man sagen. Also, und da eben auch so bin ich auf diese interkulturellen Dimensionen gestoßen, dass eben das, was man vorher so latent so wusste, so, ja, so was, wo dahin waberte, ja, und das hat eben ganz handfeste Kriterien. Das ist hier Hofstede-Institut, die haben das mal so alles festgezurrt. Zum Beispiel Machtabstand, ne, dass der gering ist. Dann Unsicherheitsvermeidung, da sind die tatsächlich nicht so schissig wie wir.
Ja.
Und aber auch zum Beispiel Maskulinität, Femininität, dass diese Gesellschaften dort im Norden sehr feminin geprägt sind. Und das hat ja nichts mit Schwäche von Männern zu tun, sondern einfach, dass sich Männer eben auch um Dinge kümmern, um Zusammenhalt und so weiter, ne, die man halt hier, ne, oder überhaupt generell den Frauen zuschiebt. Ne, dass das dort halt viel besser gleichmäßig verteilt ist.
Ja, und dass Frauen auch mehr Möglichkeiten bekommen, eben jetzt ist wieder das berühmte Thema Leadership, eben auch in Führungspositionen zu gelangen.
Ja, richtig, richtig. Das ist auch eine Sache, die aus der Wikingerzeit kommt. Ich habe dann in diesem Zusammenhang festgestellt, dass bei den Wikingern die Frauen tatsächlich schon sehr gleichgestellt waren. Gleichgestellter auf jeden Fall als in jeder anderen Gegend zu dieser Zeit der Welt, ne, nach allem, was man weiß. Also die durften Land kaufen, durften sich scheiden lassen, alles Mögliche, ne, das, was in anderen Gegenden undenkbar war. Und es waren ja auch Heerführerinnen teilweise, ne? Also Ausgrabungen haben ja gezeigt, dass es, dass mancher, ja, das muss ein König gewesen sein, der wurde ja mit ganz vielen Schätzen da begraben. Und dann haben eben so vor 50 Jahren den DNA-Analysen ergeben, ja, war eine Heerführerin, ne? Und das wollte man erst nicht so wahrhaben. Und was noch ganz spannend war, ist ja nun doch 1000 Jahre her, dass man festgestellt hat, es ist die einzige Gegend auf unserem Teil der Welt auf jeden Fall, wo die Frauen, wo die Knochenanalysen zeigen, dass Frauen genauso gut genährt waren wie Männer, ja, was sonst überall anders war.
Ja, ja.
Genau, und das war dann so der Auslöser, also diese Geschichte, diese habe ich dann das zusammen also gebracht mit diesen interkulturellen Dimensionen. Da fiel eben auch noch das ein, das auf mit dieses, ist eine relativ neue Dimension. Ach Gott, wie hieß das? Irgendwas mit Indulgence irgendwie auf Englisch. Also das Glücksempfinden, also wie viel hat man den Eindruck, dass man sein eigenes Glück bestimmen kann? Also und da eben auch der Wert der Freizeit, dass der so viel, ne, also dass Freizeit sehr, einen sehr hohen Stellenwert hat, dass man eben nicht so wie hier, ne, ich sage immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das ist noch ganz tief in uns drin. Und dort ist es halt eher so, nee, wenn ich eine erfüllte, also Unternehmer schickt seine Leute weg und sagt, du sollst ein erfülltes Leben insgesamt haben, weil nur dann bist du ja richtig gut drauf bei mir.
Ja.
Auch dieses langfristig, kurzfristig, auch nochmal so eine Dimension. Und die habe ich mit den Wikinger-Gesetzen verbunden. Also ja, sie klar. Möglichkeiten bringen Sieger hervor, was ich auch total toll fand. Da hat es mich richtig abgeholt sozusagen. Ja, sei mutig, verteile Lob und solche Dinge. Und da heraus habe ich das halt geschrieben aus der Sicht einer, ja, eines Selbstständigen oder also eines Unternehmers, einer Unternehmerin mit einem kleinen Team.
Ja.
Ne? Also auch Vertrauen zu haben, Verantwortung abzugeben. Vertrauen ist auch ein ganz großer Punkt, habe ich vorhin noch vergessen. Ja. Ja.
Aber ja, also da merkt man auch, wie die kulturellen Unterschiede aufeinander prallen. Und du versuchst das halt immer wieder hier auch in unsere Unternehmenskultur mit zu übertragen. Wie leicht oder wie schwer fällt dir das, vielleicht sowohl im Business, aber auch privat, in unserer deutschen genormten Gesellschaft, hätte ich bald gesagt, das auch selber anzuwenden, umzusetzen?
Also, sag mal, Leute, die in mein Universum kommen, die sind da schon recht offen dafür. Hier und da ist es halt schwierig, immer noch das, was man in der Theorie weiß, auch in die Praxis umzusetzen. Ja. Das geht uns allen so, das ist auch völlig normal.
Ja.
Ja.
Dann, liebe Antje, jetzt sind wir gute Dreiviertelstunde schon hier durch. Das ist ja echt krass und hast uns mit auf eine tolle Reise genommen. Ja, bis zurück zu den Wikingern, einmal nach Norwegen und auch wieder hier zurück, bis in die Unternehmenswelt hinein. Also eine schöne Reise. Dann würde mich noch interessieren, ihr habt auch einen eigenen Podcast, auch nicht erst seit gestern. Das hast du mir nämlich vor einigen Wochen, als wir uns wieder getroffen haben, bei einem Netzwerktreffen erzählt, beziehungsweise ich wusste das auch schon. Und erzähl mal, vielleicht ein paar Sätzen, was war die Motivation? Ich glaube, die kam auch von deinen Mitarbeiterinnen, ja, auch so ein Stück weit. Und ganz wichtig, was bringt euch der Podcast?
Ja, ich habe, das ist jetzt über 2 Jahre her, eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die ja bei uns vorher freiberuflich war als Schwedischdozentin, und dann wollte sie bei uns halt ein bisschen mehr andocken, und ich habe sie dann gefragt, was kannst du denn noch machen? Und dann sagte sie, naja, Social Media, Video, Podcast. So, okay, cool, warum nicht? Ne? Dann
ja.
Macht mal.
Ja.
Und dann hat sie sich halt mit noch einer anderen Dozentin zusammengetan, die sind beide ungefähr gleich alt, und seitdem, am Anfang mit ein paar Unterbrechungen, machen die das. Und heute heißt der tatsächlich der Nordic Way Podcast. Erst waren sie nicht ganz so motiviert, weil als sie gemerkt haben, da passiert nicht so viel.
Ja.
Aber das war dann so, nach einem guten halben Jahr kriegten wir das erste Mal eine Anfrage, wo jemand sagte, ich bin durch den Podcast auf euch aufmerksam geworden. Und das passiert jetzt immer öfter. Also wir haben inzwischen, ich habe keine Zahlen, aber ich weiß, dass die Zahlen sehr, sehr hoch gegangen sind. Und da geht's halt um den Norden, alles Mögliche, was im Norden passiert, also wie jemand schon mal ausgewandert ist in eine der Länder oder wie jemand dort studiert oder wie gewisse Dinge sind, ja, auch regional, ne, ganz weit im Norden, oder auch, ne, wie kriegt man dort eine Personennummer, wie ist das mit dem Auswandern, also wenn man dort ankommt, also auch ganz spezifische Themen so. Und da haben wir inzwischen, also da hören wir immer wieder, dass wir jetzt da schon eine ganz gute Fangemeinde haben.
Ja, ich glaube, also das sind zwei Sachen. Das eine ist, es ist nun mal ein Marathon oder ein Halbmarathon mindestens.
Wie alles.
Und das versuche ich auch mal meinen potenziellen Kundinnen zu sagen, dass wenn ihr einen Podcast startet, bitte schaut jetzt nicht gleich nach 3 Folgen drauf, ja, warum habe ich denn nur 80 Hörer oder 100 Hörer? Das braucht Zeit, und irgendwann kommt vielleicht auch so ein Moment, da schießen dann die Zahlen auch nochmal ein bisschen in die Höhe. Und was jetzt im Corporate oder im Business-Kontext wichtig ist, irgendwann kommt dann auch mal eine Anfrage. Das wird nicht sofort passieren.
Nee, genau.
Über den Podcast, Mensch, ich habe da mal reingehört und jetzt hat derjenige einen Schmerzpunkt, war ja vielleicht überlegt auszuwandern und hat dann euch als ersten Ansprechpartner.
Genau.
Ja.
Ja.
Also tolle, tolle Sache. Kann ich hier, das muss ich ein bisschen Werbung machen an der Stelle für den Nordic Way Podcast. Hört da gerne mal rein. Und dann, lieber Antje, letzte Frage. Ja, was habt ihr 25, ja, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, haben wir ja gerade das Neujahr. Das neue Jahr liegt dann vor uns. Was habt ihr noch vor? Gibt es noch Planungen, Projekte, was du gerne noch loswerden möchtest?
Ja, für Nordic Way gesprochen wollen wir das, was wir jetzt so gut angeleiert haben, weiter stabilisieren. Also wir haben ganz tolle Kursformate entwickelt, die auch richtig gut passen. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Schwedisch-Turbo-Kurs gehabt, der ging über 4 Monate, und da haben tatsächlich 10 oder 11 Leute von 13, also 2 brauchen noch ein bisschen länger, aber auch die werden das schaffen, das C1-Niveau erreicht.
Wow.
In ganz kurzer Zeit. Und wir sind da unheimlich stolz auf die Leute und auf uns, dass die Idee entstanden ist. Ja, solche Dinge werden wir sicher noch mehr entwickeln. Dann, wie gesagt, so diese geschäftliche Säule, die sind wir gern auch dabei, die richtig gut aufzubauen, dass ja, das Unternehmen halt, die sich vernetzen wollen, die Geschäft aufbauen wollen, das auf eine fundierte, stabile Art machen. Ja, und was wir noch machen wollen, auch noch mehr Angebote im Land dort. Dass wir schon, also dass man so eine Art Bildungsurlaub, da haben wir jetzt gute Anknüpfungspunkte. Ja, ansonsten ist mir auch sehr, sehr wichtig, unser hybrides Team halt aus, ja, ich habe hier in Rostock, gehört zu unserem Team eine Norwegerin und eine Finnin. Und dann haben wir, ja, einen Schweden in Schweden und eine Schwedin in England und eine Halbfinnin in Helsinki,
also richtig
gerade ausgewandert.
Ja.
Ja, wir arbeiten hybrid und das klappt richtig gut, also gefällt mir richtig gut.
Ja, sucht ihr auch immer noch oder das ergibt sich dann meistens immer, ja?
Wir suchen auf jeden Fall freiberufliche Dozenten, also was Norwegisch, Schwedisch angeht, hier auch hier und da auch gerne Dänisch und Finnisch.
Ja.
Ja, genau.
Sehr, sehr cool. Also, Antje, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten auch was mitnehmen. Ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen darunter, der zumindest mal darüber nachgedacht hat. Es geht ja hier nicht immer nur ums jetzt Auswandern klassisch, sondern auch bitte insbesondere Unternehmensführung, Coaching.
Ja.
Ja. Schaut da gerne mal. Ich packe das alles in die Shownotes bei Antje Hüffner auf die Seite und dann bedanke ich mich für dein Kommen.
Ja, hat super Spaß gemacht. Vielen Dank.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.